Ja, Licht verhält sich wie Materie und Materie verhält sich wie Licht. Das ist eigentlich so die, wie heißt es so schön im Neuhochdeutschen, the takeaway message. Also das ist das, was Sie erstmal mitnehmen müssen. Quantenmechanik handelt von einer merkwürdigen Welt, wo sich das eine offenbar auch in das andere verwandeln kann. Das wäre jetzt, treibt ein bisschen zu weit, aber ich sage es Ihnen trotzdem. In der Quantenmechanik, da ist es zum Beispiel auch möglich, dass Licht sich in Teilchen und Antiteilchen verwandeln kann. Ja, ist nicht nur bei Star Trek so, wo so ein Antimaterie, nein, das gibt's richtig. Licht kann sich spontan, also nur natürlich nicht jedes Licht, sondern es ist ja so, dass die Frequenz des Lichtes seiner Energie proportional ist. Dann kann man ausrechnen, ab welcher Energie kann Licht spontan sich in Teilchen und Antiteilchen verwandeln. Ich darf Sie beruhigen, das normale Licht um uns herum kann das nicht, sondern es funktioniert immer erst ab sehr, sehr hohen Energien. Das ist im Bereich der Gammastrahlung. Aber Schwamm drüber, das soll uns jetzt nicht interessieren. Ich wollte Ihnen eigentlich was ganz anderes erzählen. Ich wollte Ihnen erzählen, das, was ich Ihnen schon erzählt habe, nämlich, dass Licht sich verhält wie eine Welle und Materie manchmal sich auch verhält wie eine Welle und das Licht sich aber auch manchmal verhält wie Teilchen und dass Materie aus Teilchen bestehen, das wissen alle, die schon mal versucht haben, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Also da ist irgendwas. So, und was steckt denn jetzt dahinter? Ich meine, kann man das irgendwie verstehen? Kann man nicht wenigstens mal einen Ansatz davon machen, dass man vielleicht mal versuchen würde, das irgendwie zu fassen? Na gut, jetzt kann ich natürlich sagen, dann müssen Sie was ausrechnen. Mathematik, wenn Sie sagen, machen Sie sofort einen Knopf, weiß ich. Ja. Keine Bang, es kommt jetzt keine Mathematik, sondern es kommt der Versuch, das ein bisschen in Sprache zu gießen, was in der Quantenmechanik drinsteckt. Bei der Stabilität der Materie ergab sich folgendes Problem, die Elektronen müssten eigentlich in den Atomkern hineinfallen. Niels Bohr hat dann gesagt, nee, ich postuliere einfach, die können nicht überall sein, sie dürfen auch gar nicht in den Atomkern hineinfallen. Und das kann man ja vergleichen mit den Seitenschwingungen einer Gitarrenseite. Also da, wo die Saite einen Knoten hat, schwingt die Saite nicht. Und im Grunde genommen ist es ein bisschen so in den Atomen, dass je mehr Energie ein Elektron hat, umso kleiner werden die Plätze, wo es im Atom sein darf, weil nämlich die Knotenanzahl immer mehr und mehr wächst. Das ist zwar eine anschauliche Vorstellung, bringt es aber nicht auf den Punkt. Der entscheidende Punkt ist, und den brachte Werner Heisenberg in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts nach vorne, wir haben es mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zu tun, mit sogenannten Wellenfunktionen. Das ist der letzte mathematische Ausdruck, den ich benutze, keine Bange. Ja? So. Und das, was wir da messen, wenn wir irgendwelche Messungen vornehmen, zum Beispiel an einem Atom, das kann uns nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, wo etwas ist. Wir wissen nicht mehr genau, wo etwas ganz genau ist. Also wir können nicht mehr sagen, da ist es. Also Sie sind da, ich bin hier, das Glas Wasser steht hier auf dem Tisch und so weiter. Sondern in der Quantenmechanik verschwimmen die Messmöglichkeiten. Das hat übrigens was mit dem zu tun, was der Planck ursprünglich schon gemacht hat. Planck hat ja gesagt, die Energie ist der Frequenz proportional. Und dann stellt man fest, naja, die Frequenz und die Wellenlänge, die sind ja miteinander auch verbunden, nämlich über die Lichtgeschwindigkeit. Je höher die Frequenz ist, umso kleiner ist die Wellenlänge. Je größer die Wellenlänge ist, umso kleiner ist die Frequenz. Radiowellen können 300 Meter lang sein, aber die Wellen im sichtbaren Bereich, das, was auf unsere Augen trifft, die sind natürlich viel, viel kleiner. Die sind im Nanometerbereich, also Milliardstel Meter. Ein Nanometer ist Milliardstel Meter, so gut wie gar nichts. Also es gibt da riesige Unterschiede. Wenn ich etwas in der Natur sehr genau anschauen will, wie zum Beispiel ein Atom, wie groß ist eigentlich ein Atom? Es muss wahnsinnig klein sein. Also soweit ich weiß, kann man da nur sagen, muss es sehr klein sein. Ich kann Ihnen verraten, ein Gramm von Ihnen und auch von mir, also ein Gramm von uns, besteht aus 10 hoch 24 Atomen. So größenordnungsmäßig. Das sind auch angesichts der Finanzkrise ja doch ganz ordentliche Zahlen. Ne? Ist nicht schlecht. Also das 10 hoch 24 sind 1 Million Trillionen Atome. So größenordnungsmäßig. Können ein paar mehr, ein paar weniger sein. Aber das ist ungefähr das, was da so drin ist. Das doch. Das heißt, diese Dinger sind wahnsinnig klein. Wie kann ich denn über Atome überhaupt irgendetwas herausfinden? Wenn ich was Kleines anschauen will, und ich muss es anschauen, jede Beobachtung ist eine Anschauung. Ja? Ich muss es irgendwie anschauen, ich muss es irgendwie erkennen können. Ich muss mit ihm wechselwirken können. Da muss ich ja etwas haben bei einem Atom, wenn er so klein ist, das eben auch entsprechend klein ist. Ja, was kann denn das sein? Wie kann ich denn ein Atom anschauen, das offenbar so winzig ist? Dafür brauche ich Strahlung mit einer sehr kleinen Wellenlänge. Merken Sie was? Also bei einem Atom brauche ich eine Strahlung, die ist mit einer Wellenlänge von 10 Milliardstel Millimeter oder sowas. Ja, das wäre schön. Aber sagen wir mal, ein 10 Milliardstel Zentimeter wäre auch nicht schlecht. Also auf jeden Fall Strahlung mit einer ungeheuer kleinen Wellenlänge. Und haben Sie nicht vergessen, nur verdrängt, ich weiß. Ich sage es Ihnen nochmal. Kleine Wellenlänge bedeutet hohe Frequenz. Hohe Frequenz bedeutet hohe Energie. Wenn ich also ein Atom anschaue mit einer Strahlung kleiner Wellenlänge und damit hoher Frequenz, dann schaue ich das Atom an mit hoher Energie. Und hohe Energie beim Anschauen kann nicht gut sein. Dann schubst sich das Atom rum. Dann schubst sich vielleicht das Elektron irgendwo hin. Also ich kann gar nicht mehr hingucken, ohne das, was ich angucke, in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Das ist das grundsätzliche Messproblem in der Quantenmechanik. Dass ich jetzt auf einmal als Messender, als der Beobachter, eingreife in das, was ich messen möchte. In der Klassenphysik ist alles ganz einfach. Oder zum Beispiel in der Astronomie. Ja, wir Astronomen, wir haben es ja gut. Die Objekte unserer Begierde sind so weit von uns entfernt, wir können sie anschauen, aber wir können sie nicht beeinflussen. Aber auch in der Klassenphysik ist es ja normalerweise so, dass wenn man also jetzt zum Beispiel einen Fluss anschaut, der sich nicht dadurch anders bewegen wird, nur weil ich ihn anschaue. Der fließt einfach weiter. In der Mechanik genauso. Wenn ich einen Ball wegschmeiße, dann bewegt er sich nicht deswegen anders, weil ich hingucke oder weil ich nicht hingucke. Nee. In der Quantenmechanik allerdings ist es so, wenn ich nicht hingucke, dann kann ich überhaupt nicht wissen, was da ist. Ich kann noch nicht mal Vermutungen anstellen. Ich muss immer eine Wechselwirkung haben mit dem Objekt, das ich beobachten will. Ansonsten kann ich keine Aussagen darüber machen. Oder wie Heisenberg es mal so schön gesagt hat, wechselwirkst du mit mir, dann wechselwirke ich mit dir. Und nur so kann ich überhaupt über Eigenschaften der Quantenwelt erfahren. Und Werner Heisenberg war der Erste, der das sehr stark formuliert hat. Ich brauche diese Wechselwirkung und der hat aus diesen Wechselwirkungen heraus, beziehungsweise aus einer Fundamentalbetrachtung über die Eigenschaften der Materie, etwas herausgefunden, das nennt man Unbestimmtheitsrelation. Das ist also eine ganz merkwürdige Sache, die in der Quantenmechanik eine außerordentlich bemerkenswerte Rolle spielt, dass nämlich das Produkt von zwei Größen nicht mehr beliebig genau gemessen werden können. Ich weiß zwar, wo du bist, aber ich weiß nicht, wie schnell du bist. Ich weiß zwar, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Energie du hast. Ganz komisch. Es gibt also immer größere Unwägbarkeiten. Und das hat nichts mit dem Messvorgang zu tun, dass ich ja immer genauer und genauer hingucken muss, um etwas Kleineres und Kleineres zu betrachten, sondern die Welt da unten ist grundsätzlich unbestimmt. Da bleibt immer ein Rest Unsicherheit. Und diese Unsicherheit führt zu Schwankungen. Das heißt, etwas, wo wir sagen würden, das Glas Wasser steht hier auf dem Tisch, klar und deutlich, da gibt es keine Schwankungen, sondern wenn es schwanken würde, würde es ja vielleicht umkippen. Das wäre in der Quantenmechanik nicht mehr so. Da schwankt das Glas, da schwankt das Wasser. Und wie das so ist bei Schwankungen, da kann das Wasser auch mal aus dem Glas herausschwappen. Das heißt, wenn die Welt in unserer Welt. Und wir sind ja Meter, Kilogramm, Sekundenlebewesen. Ja, wir sind ja ziemlich groß. Wenn Sie dann denken, dass jedes Gramm von uns aus 10 oder 24 Atomen besteht, sind wir ja weit weg von der Quantenwelt. Wenn unsere Welt so wäre wie die quantenmechanische Welt, dann würden wir wahrscheinlich verrückt werden. Dann passieren Dinge, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Dann schwappt zum Beispiel so ein Glas auf einmal hin und her, ohne nennenswerten Anlass. Da kann man durch die Wände gehen. Da kann man nämlich etwas tun, was normalerweise gar nicht möglich ist. Nämlich man kann durch Energiewelle tunneln. Dadurch, dass alles in der Quantenmechanik den Charakter einer Wahrscheinlichkeit besitzt, gibt es eben manchmal auch etwas, was zwar sehr, sehr, sehr niedrige, kleine Wahrscheinlichkeiten besitzt, aber es kann trotzdem passieren. Und wenn es dann passiert, dann ist dann etwas passiert, was nach klassischen Gesichtspunkten eigentlich niemals hätte passieren dürfen. Ja. So, das habe ich jetzt mal gesagt und jetzt erkläre ich Ihnen, was ich meine. Nämlich die Verschmelzung von Atomkernen. Warum das, ja, wie ich da drauf komme? Ja, natürlich nicht, ich sage ja kein Wort umsonst. Es geht um die Grundlage für die Energiequelle der Sterne. Ein Stern ist ja ein relativ großer Körper. Sie können ja mal draußen hingucken. Ist die Sonne zum Beispiel am Himmel, das ist ein Stern. Und dieser relativ große Körper, der hat 300.000 Erdmassen, ist 700.000 Kilometer groß, die strahlt schon seit 4,56 Milliarden Jahren. Ja, wo nimmt die denn ihre Energie her? Ein Kohlebrocken ist sie nicht, dann wäre sie natürlich schwarz. Sie kann auch sonst keine Energie gewinnen, außer durch Kontraktion. Also sie könnte sich selbst zusammendrücken, dann würde sie entsprechend heiß werden. Das macht sie aber nur 30 Millionen Jahre. Und alles, was die Wissenschaft uns sagt, ist, die Sonne strahlt seit 4,56 Milliarden Jahren. Hey, wo kriegt die ihre Energie her? Sie kriegt die Energie durch die Verschmelzung von Atomkernen. Und die Verschmelzung von Atomkernen, das ist die Verschmelzung von zwei Teilchen, die eigentlich das klassisch überhaupt nicht möglich ist. Denn zwei Teilchen, die gleiche Ladung besitzen, und zwei Protonen besitzen immer die gleiche Ladung, nämlich eine positive Ladung, die können sich nicht beliebig nahe kommen, weil, ja, Sie wissen alle, gleichnamige Ladungen stoßen sich ab und sie stoßen sich umso stärker ab, je näher die Ladungen beieinander sind. Das ist gute alte Elektrodynamik, das wissen wir, das kennen wir. In der Quantenmechanik allerdings besitzen diese beiden Protonen neben ihrer Ladung auch noch die Eigenschaft einer Wellenfunktion. Sie sind nicht immer da, wo sie sind, sondern sie sind auch ein bisschen daneben. Also ein bisschen neben sich gewissermaßen. Quantenmechanik könnte man auch die Theorie als die Theorie bezeichnen, die etwas neben sich ist, weil man nie genau weiß, wo sie ist. Und dann kann es passieren, dass diese beiden Protonen manchmal, ganz selten, ich sage Ihnen gleich wie selten, sich so nahe kommen, dass eine Kraft zuschlägt, die stärker ist als die elektromagnetische Abstoßung. Also wenn diese beiden Wellenfunktionen der Protonen sich überlappen, dann kann ein gemeinsamer Atomkern entstehen, wobei sich übrigens ein Proton direkt in ein Neutron verwandelt. Das ist ein neutral geladenes Teil, ist überhaupt nicht geladen, sondern ein neutrales Teilchen. Und wenn das passiert ist, hat man einen neuen Atomkern und dabei ist Energie frei geworden, Bindungsenergie. Und das geht dann immer so weiter bis zum Helium. Also es ist aus Wasserstoff, wird in einem Stern Helium erschmolzen, fusioniert. Also nicht so wie bei uns in den Atomkraftwerken, wo wir große Atomkerne zerschlagen und dabei wird Energie frei, sondern in einem Stern passiert ein quantenmechanischer Prozess, den man Tunneleffekt nennt, dass zwei Ladungen, obwohl sie das gleiche Vorzeichen haben, sich aufgrund des quantenmechanischen Charakters, den die Teilchen besitzen, sich so nahe kommen können, dass sie miteinander zu einem neuen Ding verschmelzen können. Zu einem neuen Kern, zu einem neuen Atomkern. Und dabei wird Energie frei. Dieser Tunneleffekt sorgt dafür, dass der Stern, den wir Sonne nennen, seit 4,56 Milliarden Jahren eine ungeheure Menge an Energie abgibt. An einem Tag in der Sahara werden in 6 Stunden wird so viel Energie auf eine Fläche geworfen, dass wie die Welt sie in im ganzen Jahr verbraucht. Also das ist ungefähr, dass Sie mal eine Ahnung haben, was da eigentlich rauskommt. Und dass das nicht oft passiert, dass also die Quantenmechanik hier nicht andauernd dazu führt, dass die Atomkerne im Innern der Sonne miteinander verschmelzen, sondern mit einer außerordentlich geringen Effizienz, nämlich nur ein Zusammenstoß von einer Trillion Zusammenstößen, nur ist erfolgreich. Das sorgt dafür, dass die Sonne so lange lebt. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir als Lebewesen auf dem Planeten Erde von diesem Kernfusionsreaktor 150 Millionen Kilometer entfernt abhängig sind, dann wird Ihnen klar, welche grundlegende, mit anderen Worten fundamentale Bedeutung die Quantenmechanik besitzt. Mit ihr verstehen wir die Energiequelle des Lebens. Denn alles, was auf diesem Planeten passiert, ist letztlich verwandelte Sonnenenergie. Jeder gute Gedanke, jeder schlechte Gedanke, die jetzt zuhören, verwandeln Sonnenenergie in chemische Energie. Und auch der Sprecher hat gerade Sonnenenergie in chemische Energie verwandelt. Der gesamte Planet Erde lebt davon, dass er in der Nähe eines solchen Fusionsreaktors steckt. Lebewesen sind kosmische Durchlauferhitzer. Und die Fundamente der Quantenmechanik können uns erklären, wie in diesem Universum Sterne und Leben miteinander zusammenhängen. Und bei einer Effizienz von 1 zu 10 hoch 18, also 1 zu einer Trillion, muss man schon sagen, Gott sei Dank, dass dieses Universum so ineffizient ist. Sonst wäre man nämlich